wir eine Welt ohne Vereinte Nationen hätten, dann fehlen ja all die Instrumente, die wir vorher angesprochen haben, das globale Forum, die diplomatischen Netzwerke, die es da gibt. Und es wäre vermutlich das absolute Chaos.
Die Weltordnung ohne die Vereinten Nationen, schwierig. Also aus völkerrechtlicher Sicht würde wohl das Recht des Stärkeren gelten, was dann realpolitisch im Prinzip mit militärischer Dominanz und wirtschaftlicher Dominanz einhergeht. Da es wäre vor allem für Österreich als kleinen Staat schwierig, unsere Rechte in irgendeiner Form noch aufrechtzuerhalten oder geschweige denn durchzusetzen.
Das ist auch ein Grund, warum wir uns um den UN-Sicherheitsratssitz bewerben für die nächsten 2 Jahre, um letztendlich auch daran mitzugestalten, diese regelbasierte Weltordnung, die uns verloren gegangen ist, wieder ein klein wenig herstellen zu können.
Also ich persönlich hoffe ja, dass wir uns im Chaos vor einer neuen Weltordnung befinden, die im Rahmen der Vereinten Nationen geregelt wird.
Hergehört. Der Bundeswehr-Podcast.
Eine Welt mit Kriegen und Konflikten. Großmächte, die das Völkerrecht brechen. UNO-Resolutionen, die ignoriert werden. Das ist, was wir derzeit tagtäglich in den Medien sehen. Wozu ist denn eigentlich die UNO da? Brauchen wir die Vereinten Nationen noch? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hergehört. Mein Name ist Ute Axmann und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie sieht denn die Zukunft der UNO aus in einer Welt, die aus den Fugen gerät? Darüber spreche ich heute mit dem Leiter der Militärpolitik im Verteidigungsministerium, Herrn Brigadiermagister Klaus Anderle, und der Völkerrechtsexpertin Magistra Ursula Hahn. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Und danke vielmals für die Gelegenheit.
Ja, heute wollen wir die Stärken und Schwächen des Systems UNO analysieren, über die Wirkung des Sicherheitsrats sprechen, aber vor allem nach den Zukunftschancen der Weltorganisation suchen. Herr Brigadier, wenn heute irgendwo auf der Welt ein Konflikt ausbricht, so habe ich den Eindruck, dass jetzt kaum wer auf die UNO in New York schaut, sondern man schaut, welche Waffenallianzen gibt es, welche Länder arbeiten zusammen. Ist die militärische Realpolitik schlicht am Völkerrecht vorbeigezogen?
Frau Axmann, Sie sprechen damit die bittere Realität der gegenwärtigen Weltordnung an. Ja, die militärische Realpolitik ist am Völkerrecht vorbeigezogen und ist aufgrund der aktuellen Lage weitgehend gelähmt. Wenn heute ein Schuss fällt, blickt niemand mehr nach New York. Alle schauen auf ihre eigene Toolbox, im wörtlichen Sinne auf ihre eigenen militärischen Fähigkeiten. Das Völkerrecht hat ein fundamentales Problem, nämlich es besitzt keine Polizei. Und die Institution, die das Völkerrecht durchsetzen sollte, wäre der UN-Sicherheitsrat, der jedoch durch das Vetorecht der Supermächte blockiert wird. Speziell dann, wenn einer der Supermächte in einem Krieg involviert ist.
Mhm. Ja, da bin ich gespannt, was die Völkerrechtsexpertin sagt, Frau Magistra. Das Völkerrecht wird derzeit von Großmächten und Regionalmächten fast schon demonstrativ gebrochen. Und es gibt da offenbar keine Konsequenzen, wenn man das Recht verletzt. Macht das internationale Recht da überhaupt noch Sinn oder ist das nur ein Nice-to-have?
Ja, also Verstöße gegen das Völkerrecht sind leider auch in der Vergangenheit durchaus üblich gewesen. Wir haben sie jetzt in der Gegenwart wieder vermehrt. Sie machen das Recht an sich jetzt noch nicht überflüssig. Natürlich haben wir ein Problem mit der Durchsetzbarkeit und man muss auch ganz ehrlich sagen, im Laufe der Zeit dann auch mit der Glaubwürdigkeit des Völkerrechts. Man muss aber auch dazu sagen, geschichtlich betrachtet ist das phasenweise leider so, dass sich Frieden und Konflikt abwechseln. Und wir befinden uns scheinbar in einer Phase, wo wir wieder konfliktreicher sind von den Ereignissen her. Was führt aber teilweise dann auch tatsächlich eben zu einem Fortschritt im Völkerrecht und das wird ein bisschen die Zeit zeigen, was die Staaten jetzt mit den aktuellen Entwicklungen machen. Wir haben uns noch nicht ganz vom Völkerrecht abgewendet. Die Sitzungen im Sicherheitsrat laufen noch weiter bei den Vereinten Nationen. Die Generalversammlung kommt noch zusammen, auch wenn Schüsse fallen und die vielleicht nicht immer von den Großmächten auch wirklich gerechtfertigt werden. Das ist richtig. Aber derzeit haben wir noch ein funktionierendes System und es wird die Zeit zeigen, wie sich das Völkerrecht weiterentwickelt.
Gehen wir an die Anfänge zurück. Warum wurde die UNO eigentlich gegründet? Was ist der Sinn dahinter?
Die Vereinten Nationen wurden 1945 gegründet und zwar mit dem Zweck, dass letztendlich das, was wir im Ersten und Zweiten Weltkrieg erlebt haben, nicht mehr geschieht. Das heißt, das Versprechen der Vereinten Nationen war es, die künftigen Generationen vor diesen Gräueln der Kriege zu bewahren. Leider Gottes, und das sehen wir in den Entwicklungen, hat das lange Zeit gut funktioniert. Aber tatsächlich aufgrund der aktuellen Entwicklungen, die wir derzeit sehen mit dem Irankrieg, mit dem Ukraine-Krieg, der 2022 begonnen hat, blickt niemand mehr nach New York und jeder Staat und viele Staaten, unter anderem auch die Europäische Union, bereiten sich selbst vor und versuchen ihre Verteidigungsbereitschaft zu erhöhen. Das sehen wir im Rahmen der Europäischen Union mit der Verteidigungsbereitschaft bis 2030. Das ist natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss, weil letztendlich liegt es schon daran, dass wir diese multilaterale Weltordnung, die wir derzeit vermissen, wiederherstellen. Das ist auch ein Grund, warum wir uns um den UN-Sicherheitsratssitz bewerben für die nächsten 2 Jahre, um letztendlich auch daran mitzugestalten, diese regelbasierte Weltordnung, die uns verloren gegangen ist, wieder ein klein wenig herstellen zu können. Wie die Weltordnung der Zukunft ausschaut, die sich derzeit verändert, das kann keiner vorhersehen.
Sie haben ja auch eine Zeit lang das UNO-Referat geleitet, Frau Magistra. Was will Österreich als neutrales Land eigentlich von der UNO?
Also gerade uns als Österreich aufgrund unserer Größe ist es wichtig, dass wir eine Organisation haben, die weltweit agiert. Und ich glaube, es ist auch ganz besonders wichtig, in dem Zusammenhang sich ein bisschen zurückzubesinnen auf die Grundwerte, warum die Vereinten Nationen überhaupt begründet wurden. Natürlich waren es die Einflüsse des Zweiten Weltkrieges. Interessant ist aber auch, dass es dazwischen ja auch den Völkerbund gegeben hat, der eigentlich den Zweiten Weltkrieg hätte verhindern wollen. Und man hat aber stattdessen, also man hätte jetzt sagen können, okay, das haben wir schon probiert. Wir hatten eine internationale Organisation, die hat es nicht geschafft, den Zweiten Weltkrieg zu verhindern. Das ist ja sinnlos. Genau das Gegenteil ist passiert. Man hat sich dann erst recht nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Vereinten Nationen geeinigt, weil eben diese Grundwerte völkerrechtlich im Hintergrund immer noch mitschwingen. Also es geht um den Weltfrieden, es geht darum, dass die Staaten grundsätzlich gleich sind und einen Rahmen haben wollen, wo sie ihre Beziehungen friedlich gestalten können. Dass sich daran nicht immer gehalten wird oder der ein oder andere Staat aus eigenen Nationalinteressen ausschert, das ist leider im Völkerrecht so. Der Herr Brigadier hat es schon erwähnt, wir haben keine Weltpolizei, wir haben keinen Gerichtshof, wir haben keinen Durchsetzungsmechanismus, der da wirklich durchgreifen könnte. Das ist aber eine Eigenheit des Völkerrechts, die aber nicht bedeutet, dass die Vereinten Nationen per se jetzt schon überflüssig geworden sind. Sie bieten immer noch eine Plattform für Dialog, wo die Staaten auch jetzt noch in Beziehungen zueinander stehen. Man muss sich bewusst sein, es passiert auch sehr viel Backdoor-Policy. Es wird nicht immer in den Sitzungen direkt angesprochen, aber die diplomatischen Beziehungen sind immer noch aufrecht. Und das ist eigentlich das, was der Mehrwert der Vereinten Nationen darstellt, auch heute noch.
Mhm. Was hat Österreich für Ambitionen da noch?
Also wie gesagt, die Vereinten Nationen haben auch fantastische Instrumente. Das ist einmal die Generalversammlung, da wird doch mit Mehrheitsentscheidung entschieden, was letztendlich zwar nicht rechtsverbindlich ist, aber es hat doch eine moralische Wirkung und viele Staaten weltweit halten sich daran. Und diese Gruppe der Staaten, und das ist doch die große Mehrheit, die üben dann natürlich schon moralischen Druck auch auf die Großen aus. Und mit all den Schwächen, die die Vereinten Nationen haben, speziell in der Kernaufgabe, nämlich Kriege und Konflikte zu verhindern, und das Instrument des UN-Sicherheitsrates ist sicher zu reformieren, aber auch das wird schwierig sein, sind die Vereinten Nationen trotzdem ein fantastisches Instrument, weil es das einzige globale Forum ist, wo selbst bei Krisen und Konflikten die Konfliktparteien am Tisch sitzen und miteinander reden müssen. Und dieses Instrument, das existiert, und dieses Instrument müsste dementsprechend auch besser genutzt werden. Das ist natürlich wieder eine Frage, was wollen die großen Supermächte, aber letztendlich ist es ein Instrument, das wir auch für uns als Österreich nutzen wollen, um in weiterer Folge einen Beitrag zum Wiederherstellen einer regelbasierten Weltordnung zu leisten.
Es ist aber doch so, dass Blauhelme in Kriegen und Konflikten oft machtlos wirken. Gibt es da noch andere Instrumente, die die UNO hätte oder hat, um Aggressoren effektiv abschrecken zu können?
Naja, der UN-Sicherheitsrat hätte schon die Möglichkeit, dass letztendlich, wenn ein Konflikt auftritt, sofern der UN-Sicherheitsrat sich einig ist, robuste Militäreinsätze auf den Weg zu bringen, um letztendlich auch, wenn das humanitäre Völkerrecht gebrochen wird, Maßnahmen zu setzen und letztendlich auch, um eventuell einen Frieden zu erzwingen. Davon sind wir zurzeit sehr weit entfernt. Wir sehen eher mehr das Gegenteil, dass selbst bestehende UN-Missionen aufgelöst werden, beispielsweise UNIFIL im Nahen Osten, und einspringen wird, zumindest die Planungen laufen dahingehend, eine künftige EU-GSVP-Mission. Wie die aussieht, kann derzeit nicht dargestellt werden, weil die Verhandlungen dazu laufen. Aber die VN hätte das Instrument, nur ist sie blockiert durch den VN-Sicherheitsrat. Wie bereits erwähnt, sofern einer der Supermächte mehr oder weniger in einem Konflikt involviert ist oder einer seiner Proxys, dann wird es dementsprechend keinen Beschluss geben, weil natürlich jeder der 5 mit seinem Veto eine Entscheidung verhindern kann.
Ja, dazu würde ich ganz gerne noch völkerrechtlich ergänzen. Es gibt ja auch diese grundlegende Unterscheidung zwischen Friedenssicherung und Friedensdurchsetzung. Und da sehen wir jetzt gerade, also Friedenssicherung setzt politisch betrachtet und strategisch betrachtet den Willen der betroffenen Staaten voraus, dass es eine entsprechende Mission der Vereinten Nationen in ihrem Staatsgebiet gibt. Wenn dieser sogenannte strategische Konsens zurückgezogen wird, das war der Fall bei Mali, deswegen MINUSMA musste abziehen, wo Mali im Sicherheitsrat erklärt hat, vielen lieben Dank fürs Angebot, wir möchten diese Mission in unserem Land nicht mehr haben. Das ist aber die strategische Voraussetzung für Friedenssicherung. Und das sind eigentlich die Missionen, die man kennt mit den Blauhelmen. Also wenn wir Blauhelme auf der Welt sehen, dann sind das friedenssichernde Missionen, wo man davon ausgeht, dass man mit dem Staat, wo man agiert, zusammenarbeitet. Ganz im Unterschied dazu haben wir die Friedensdurchsetzung, wo eben gegen den Willen eines betroffenen Staates gehandelt wird. Das ist der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen als einziges Instrument, der das machen dürfte und machen könnte, gemäß der Satzung der VN. Und da ist es dann aber so, dass das keine Blauhelme mehr sind. Das sind dann tatsächlich Staaten, die hier agieren oder sogenannte Regionalkooperationen, wo auch die NATO und die Europäische Union dazugehören, weil man sich bewusst bei den Vereinten Nationen dagegen entschieden hat, die Blauhelme in solche Situationen zu schicken, weil es ein verwirrendes Bild abgeben würde. Also es ist diese grundlegende Unterscheidung. Blauhelme setzen eben friedenssichernde Maßnahmen voraus, was die Zustimmung voraussetzt. Und das ist eben das Problem, was vom Herrn Brigadier auch schon angesprochen wurde. Wenn ich gegen den Willen eines Staates vorgehen möchte, dann mache ich das im VN-Sicherheitsrat. Wenn aber einer von den permanenten 5 Mitgliedern jetzt davon selbst betroffen ist, dann sind wir im politischen Stillstand. Und das ist das, wo wir gerade vielleicht wieder in diese Richtung gehen. Und das ist natürlich frustrierend aus Sicht des Völkerrechts.
Aber wenn es zu einem Auslandseinsatz kommt, zu einer Auslandsmission, da gibt es ja doch ein Spannungsfeld zwischen Praxis und Recht, oder?
Also wenn man, ich war selbst mehr oder weniger in 2 VN-Einsätzen, UNDOF, United Nations Disengagement Observer Force in Syrien und dann in weiterer Folge bei der ANZO-Beobachtermission. Und wenn man dann in so einem Einsatzraum ist, dann ist man mit Bildern konfrontiert, die kein Einschreiten erlauben, weil natürlich jeder VN-Einsatz ist mandatiert. Und Truppen, die in einem VN-Einsatz sind, haben sich entsprechend des Mandates zu verhalten und auch entsprechend des nationalen Gesetzes und dürfen dann nicht einschreiten. Die Bilder, die man da so sieht, die wir jetzt natürlich nicht darstellen, aber letztendlich ist es immer die Gratwanderung, die Kommandanten vor Ort dann zu treffen haben, Einhaltung des Mandats, sich an das Mandat zu halten und auf der anderen Seite auch an die nationalen Gesetze, aber dann kommt auch die moralische Verpflichtung hinzu, um eben der Bevölkerung vorzuhelfen. Das ist immer eine Gratwanderung. Und natürlich, wenn man am grünen Tisch einen Einsatz plant, dann ist das recht nett, aber letztendlich das Bild im Einsatzraum ist chaotisch und zeichnet ein ganz anderes Bild, mit dem die Soldaten konfrontiert werden. Wir bereiten unsere Soldaten dementsprechend auf derartige Einsätze vor und Österreicher sind dafür berühmt, dass sie sehr geschätzt werden und dass wir verlässliche Soldaten und Truppen in den Einsatz entsenden. Und auf das kann man letztendlich stolz sein.
Wie kann man sich ein Mandat vorstellen? Nicht jeder weiß da jetzt, was das eigentlich ist.
Ja, das Mandat ist im Prinzip so aufgebaut, dass es die Aufgabe einer Mission beschreibt. Der Sicherheitsrat legt fest, was denn die Hauptaufgaben der Mission sein sollen, was sind denn die Zielsetzungen sozusagen. Und dann legt er auch fest, welche Mittel der Mission gegeben werden, um diese durchzusetzen. Und da hat es auch eine sehr wichtige Entwicklung gegeben seit den 90er Jahren. Es ist tatsächlich so gewesen, dass früher die Missionen entsprechend schwache Mandate unter Anführungszeichen hatten. Man ist davon ausgegangen, dass politische Friedensverträge eingehalten werden, ist dann aber oft in der Situation faktisch damit konfrontiert gewesen, dass das nicht der Fall ist. Wir kennen die Beispiele Srebrenica oder auch im afrikanischen Kontinent. Und da hat man schon gelernt seit den 90er Jahren, weil mittlerweile alle Mandate der Vereinten Nationen so formuliert sind, dass die Truppe jederzeit zum Schutz von Zivilisten eingreifen darf. Also sie hat das Pouvoir, auch im schlimmsten Fall gegen den Willen des betroffenen Staates auf dem Staatsgebiet einzugreifen und Zivilisten zu schützen, wenn sie das sehen, wenn ein Angriff droht. Das war früher nicht der Fall. Und man muss auch dazu sagen, dass die Missionen in den volatilen Umfeldszenarien mittlerweile ganz anders ausgerüstet sind. Also es ist MONUSCO zum Beispiel, die in der Demokratischen Republik Kongo agiert. Das ist eine sehr robuste Mission, die entsprechend über auch militärisch betrachtet entsprechende Ausrüstung verfügt, über Kampfpanzer, über entsprechende strategische Luftraummöglichkeiten, wo halt wirklich agiert werden kann und auch sehr kinetisch unter Anführungszeichen agiert werden kann, was früher nicht der Fall war. Also da hat man schon dazugelernt. Das Problem ist immer noch, und das hat sich nicht geändert in den Jahrzehnten, dass die Akteure unterschiedliche Interessen verfolgen, entsprechend unterschiedlich gut selber ausgerüstet sind und man da eigentlich sehr schnell in einer Eskalation ist und einer Gewaltspirale. Und das ist natürlich das, was man versucht zu verhindern. Aber teilweise muss das dann parallel mit dem politischen Prozess gelöst werden. Die militärische Antwort ist ja nicht immer die passende und sie ist vor allem keine nachhaltige.
Was sagt der Soldat dazu?
Ich kann dem nur zustimmen.
Aber ich habe eine andere Frage. Wie weit hat die UNO überhaupt eine Verpflichtung zu handeln? Beziehungsweise wer entscheidet, wann und wo die UNO aktiv wird?
Also es gibt ja keinen Automatismus und das ist letztendlich immer eine Frage des Vereinssicherheitsrates. Es muss zunächst muss einmal festgestellt werden, dass es eine Krise gibt. Aber das ist relativ leicht zu erkennen, weil jeder Mensch von uns weiß aufgrund seines Hausverstandes, es ist eine Krise im Raum. Aber natürlich, die UNO kann nur dann aktiv werden, wenn letztendlich der Vereinssicherheitsrat Maßnahmen entscheidet. Ob das jetzt Wirtschaftssanktionen sind oder ob das dann tatsächlich Militäreinsätze sind. Und gegenwärtig sehen wir eben, dass es relativ schwierig ist, weil natürlich jetzt einer der permanent Mitglieder des Vereinssicherheitsrates, nämlich Russland, eigene Interessen verfolgt, genauso wie China eigene Interessen verfolgt und genauso wie die Vereinigten Staaten von Amerika eigene Interessen verfolgen. Wir haben den Irankrieg, wir haben den Ukraine-Krieg und wir haben da Ambitionen Chinas im Fernost. Und das wirkt sich dementsprechend auch darauf aus, ob es Wirtschaftssanktionen gibt oder nicht oder ob es einen Militäreinsatz gibt oder nicht. Und dann wird es eben notwendig sein, dass auch regionale Organisationen beziehungsweise auch andere, zum Beispiel die EU, etwas feststellt. Aber auch das ist nicht einfach, um letztendlich eine militärische Maßnahme durchzusetzen.
Wenn wir jetzt die aktuelle Lage betrachten, befinden wir uns gerade im Chaos vor einer neuen Weltordnung? Oder ist die UNO genau jetzt die einzige Institution, die den Absturz in das Recht des Stärkeren verhindern kann? Was sagen Sie dazu?
Also ich persönlich hoffe ja, dass wir uns im Chaos vor einer neuen Weltordnung befinden, die im Rahmen der Vereinten Nationen geregelt wird. Aus dem einfachen Grund, dass es eben jenes Gremium ist, wo schon alle vertreten sind. Es wird seit Jahrzehnten davon gesprochen, dass man den Sicherheitsrat reformieren muss, insbesondere die Stimmenverteilung unter Anführungszeichen mit den permanent 5 Mitgliedern, die ja im Prinzip aus einer Momentaufnahme heraus entstanden sind nach dem Zweiten Weltkrieg. Und natürlich hat sich das geopolitisch massiv gewandelt. Indien spricht im Prinzip seit Jahrzehnten davon, dass sie durchaus auch Interesse daran hätten, einen permanenten Sitz zu haben, aus verschiedenen Gründen. Und es wird auch oft hinterfragt, ob diese Vetorechte der ständigen Mitglieder überhaupt noch zeitgemäß sind oder ob man das nicht abschaffen müsste und grundsätzlich mit einem Rotationsprinzip arbeitet. Das Problem ist natürlich, und das ist das Kernproblem, was man im Völkerrecht nicht los wird, unter Anführungszeichen, es funktioniert nur, soweit die Staaten es mittragen. Also eine Änderung der Satzung der Vereinten Nationen funktioniert natürlich nur dann, wenn die Staaten gemeinsam dafür stimmen, sie ausarbeiten und eine institutionelle Reform entsprechend dann auch wirklich leben. Und das scheitert natürlich wiederum an den nationalen Interessen der jeweiligen Großmächte, vorhin schon schön dargestellt, die ihren eigenen Machterhalt natürlich sichern möchten. Warum sollen sie diese Rechte auch aufgeben? Sie dienen ihren eigenen Zwecken derzeit. Und das ist im Prinzip das Problem, an dem wir im Völkerrecht regelmäßig hängen.
Ich kann nur zustimmen, aber letztendlich ist es auch so, stehen wir vor einer neuen Weltordnung? Vermutlich. Und wir wissen aber nicht, in welche Richtung sich die Welt entwickelt. Und weil wir das eben nicht wissen, in welche Richtung sich die Welt entwickelt, ist es umso wichtiger, dass die Vereinten Nationen auch genutzt werden. Und das ist auch ein Grund, warum wir uns mehr oder weniger darum bewerben, einen Sitz im Vereinssicherheitsrat zu bekommen. Nicht nur damit wir zuschauen, wie andere blockieren, sondern letztendlich auch, um Positionen einzubringen, die dazu dienen, um die regelbasierte Weltordnung wiederherzustellen. Wie wird es weitergehen? Die Vereinten Nationen sind eben das globale Forum, wo auch Kriegsgegner sich treffen und wo Kriegsgegner im gemeinsamen Saal sitzen und wo Kriegsgegner sich austauschen können, ohne bedroht zu werden. Die VN ist das Institut und wir sind ja auch Sitzstaat in Wien, ist eine diplomatische Bühne, die auch genutzt werden kann, unter anderem mal für künftige Entwicklungen und künftige Technologien, wo es ebenso ein gemeinsames Interesse der gesamten Welt gibt. Jetzt spreche ich nur an die künstliche Intelligenz, da gibt es ja unterschiedlichste Entwicklungen. Und es ist schon, glaube ich, im Interesse jedes Staates, selbst der großen Staaten, dass letztendlich künstliche Intelligenz immer noch menschenkontrolliert angewendet werden kann und dass sich die künstliche Intelligenz nicht in eine Richtung entwickelt, die letztendlich uns als Menschen dominiert.
Das heißt, die UNO hat noch andere Aufgabenfelder auch noch.
Genau, die UNO hat viele andere Aufgabenfelder. Es gibt da das Flüchtlingshilfswerk, das Welternährungsprogramm, Die UNO hat schon gute Aufgaben auch geleistet in Bezug auf Pandemien. Jetzt sehen wir wieder einen Ebola-Ausbruch in Kongo und der greift auch offensichtlich auf Nachbarstaaten über, wie Uganda. Und da ist die VN das einzige Instrument letztendlich, das zum einen einmal Visibilität garantiert und die Welt davon in Kenntnis setzt, es gibt etwas dort und das könnte eine Bedrohung sein. Und allein das ist schon extrem wertvoll. Und dafür müssen wir auch die UN weiterhin stärken und Österreich tut das auch und wir werden auch weiterhin verlässlicher Partner gegenüber den Vereinten Nationen sein. Auch im EU-Kontext betont Österreich immer wieder, dass die Kooperation zwischen den Vereinten Nationen und der Europäischen Union und vice versa gestärkt werden soll. Und wir werden auch weiterhin dafür plädieren.
Mhm. Anders gefragt, wie sähe eine Welt ohne UNO aus, jetzt im 21. Jahrhundert?
Also ich glaube, das möchte sich keiner vorstellen, aber da kann man viele Bilder skizzieren. Aber wenn wir eine Welt ohne Vereinte Nationen hätten, dann fehlen ja all die Instrumente, die wir vorher angesprochen haben. Das globale Forum, die diplomatischen Netzwerke, die es da gibt. Und es wäre vermutlich das absolute Chaos. Und man darf nicht vergessen, dass das Flüchtlingshilfswerk und Welternährungsprogramm und so weiter und so fort ja auch der Garant dafür ist, dass Millionen Menschen nicht sterben. Und Millionen Menschen auch versorgt werden. Und gäbe es die Vereinten Nationen nicht, dann kenne ich jetzt niemanden, der eine Antwort darauf geben könnte, wie würde es den Millionen Menschen gehen, die der Hilfe der Vereinten Nationen bedürfen.
Wie sehen Sie die Zukunft?
Ich kann das eigentlich nur bekräftigen. Also man vergisst ganz gerne, weil der Weltfrieden oder die Konflikte das sind, was einfach omnipräsent ist, dass die Vereinten Nationen zahlreiche andere Aufgaben haben, die sie eben erfolgreich im Hintergrund täglich abwickeln mit der Weltgesundheitsorganisation, dem World Food Program etc. Das übersieht man dann ganz gerne. Und es gibt zahlreiche Studien darüber, dass wenn eben entsprechende Entwicklungshilfe gekürzt wird, dass das massiv zu einer Destabilisierung beiträgt. Das heißt, es ist dann immer die Frage, es ist sehr schwierig nachzuweisen, was leistet denn die VN und wie sehr trägt sie wirklich zum Frieden bei. Das merkt man dann oft erst, wenn es wegfällt und wenn dann tatsächlich die Destabilisierung stattfindet. Das kann ich nur bekräftigen. Die Weltordnung ohne die Vereinten Nationen, schwierig. Also aus völkerrechtlicher Sicht würde wohl das Recht des Stärkeren gelten, was dann realpolitisch im Prinzip mit militärischer Dominanz und wirtschaftlicher Dominanz einhergeht. Da es wäre vor allem für Österreich als kleinen Staat schwierig, unsere Rechte in irgendeiner Form noch aufrechtzuerhalten oder geschweige denn durchzusetzen, weil wir die Mittel dann einfach überhaupt nicht mehr hätten. Und gerade deswegen finde auch ich, dass es wirklich wichtig ist, sich als kleiner Staat in so einem Umfeld aktiv zu engagieren. Man hat es auch gesehen, Liechtenstein hat eine als wirklich noch kleineres Land eine Initiative gebracht, wo sie mehr oder minder die Staaten dazu verpflichtet haben, das wurde dann auch befürwortet, dass wenn im Sicherheitsrat ein Veto ausgesprochen wird und eben keine Abstimmung erfolgen kann, beziehungsweise blockiert ist, dass sich automatisch die Generalversammlung, wo alle Staaten der Welt versammelt sind, mit demselben Thema befasst, die zwar jetzt keine rechtlich bindenden Beschlüsse fassen können, weil das die Satzung so nicht vorsieht, aber es ist ein starkes politisches Signal. Und man sieht bei solchen Dingen schon, wie auch kleine Staaten wie eben Österreich das Völkerrecht aktiv gestalten können, eben im Rahmen der Vereinten Nationen. Und gerade für uns ist eben eine solche multilaterale basierte oder multilateral funktionierende Regelordnung wichtig, weil wir die Mittel sonst nicht hätten, unsere Interessen in irgendeiner Form noch zu wahren.
Das heißt, auch als kleines Land kann man in der Sicherheitspolitik etwas bewirken?
Selbstverständlich, vor allem im Rahmen der Vereinten Nationen, weil letztendlich auch wenn wir einen Sitz im Sicherheitsrat bekommen und ich hoffe, dass es so ist und in der ersten Juniwoche werden wir es dann genau wissen, aber letztendlich können wir unsere Positionen dort einbringen und dementsprechend auch mit unseren Positionen, die auch sehr von vielen anderen Staaten auch unterstützt werden, etwas bewirken und zumindest da moralischen Druck erzeugen. Und unsere Interessen sind natürlich, dass wir wieder eine regelbasierte Weltordnung haben wollen und letztendlich ja, dass nicht die Gelder nur für Rüstung ausgegeben werden, sondern es gäbe viele andere Politikfelder, wo Gelder notwendig wären. Aber natürlich, ohne Sicherheit gibt es auch keinen Wohlstand und ohne Sicherheit und ohne militärischen Schutz gibt es letztendlich auch kein stabiles Umfeld für friedliche Entwicklung. Zurzeit.
Das heißt, wenn ich das jetzt zusammenfasse, ja, die UNO hat eine Zukunft, ja, sie ist wichtig für das 21. Jahrhundert, aber sie muss sich selbst ein bisschen reformieren. Liege ich da richtig?
Das ist völlig richtig. Es ist Reformbestrebungen der Vereinten Nationen auf allen Ebenen wichtig, sowohl was die Institutionen betrifft, als auch die Missionen im Ausland. Da gibt es viele Initiativen. Sie funktionieren allerdings nur, solange die Staaten sie auch mittragen und die UNO ist nur so gut wie ihre Mitgliedstaaten selbst.
Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Das war's dann für heute. Herr Brigadier Anderle, Frau Magistra Hahn, vielen Dank fürs Kommen. Euch vielen Dank fürs Zuhören und hört auch beim nächsten Mal bitte wieder her.
Das war Hergehört, der Bundeswehr-Podcast.
Ihr habt Fragen, Feedback oder Themenwünsche? Schreibt uns eine Mail an podcast@bundeswehr.at. Wir freuen uns auf euch.